Ja, wie würde man sich eigentlich so normalerweise einen Mann vorstellen, von dem es in der Bibel heißt, er wäre ein Mann nach dem Herzen Gottes? Diesen Ausdruck verwendet der Prophet Samuel, als er dem noch amtierenden König Saul mitteilt, dass Gott sich schon seinen Nachfolger ausgesucht hat. Da kann man lesen in 1. Samuel 13, Vers 14, der Herr hat sich einen Mann ausgesucht nach seinem Herzen. Und das ist ja ein Wahnsinnskompliment für einen Menschen, ja, dass er jemand ist nach dem Herzen Gottes. Was für eine tolle Auszeichnung. Und ihr wisst das natürlich, er sprach über den Hirtenjungen und späteren König David. Nur eine Person heißt in der Bibel David, gibt keinen zweiten. Er ist so einzigartig wie eben diese Aussage, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes wäre. Und wenn wir schon einiges über David wissen, dann stellen wir uns vielleicht jetzt so in unserem Geist einen attraktiven jungen Mann vor, stark, braun gebrannt, der Lieder dichtet und toll Harfe spielen kann, ja, der es richtig drauf hat, der so ein besonderes Talent hat, mit Worten umzugehen und seine Gefühle eben in ganz tolle poetische Bilder zu fassen. Aber genauso kämpft er auch unerschrocken gegen Löwen und gegen gewaltige menschliche Feinde und trotzdem natürlich immer ganz demütig, ganz bescheiden, richtig toller Typ. Ja, seine Erfolge steigen ihm nicht zu Kopf, sondern egal ob als Hirtenjunge oder in Königsherrschaft, dieser Überflieger hat immer eine ganz enge Beziehung zu Gott, die er hegt und pflegt. Also so und nicht anders, finde ich, muss ein Mann mit der Auszeichnung, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, doch aussehen, oder? Bestimmt eine gute Beschreibung. Und ich glaube, in vielen Lebensphasen von David war das ja auch zutreffend. Er hat zum Beispiel zweimal das Leben von dem König Saul verschont, als er ihn hätte ganz easy beseitigen können, um sich endlich an die Königsherrschaft zu putschen. Aber nein. Er wollte sich das Königtum nicht einfach selber nehmen, sondern er wollte vertrauensvoll auf Gottes Zeitpunkt warten. Top, top Typ. Aber es gibt eben auch den anderen David. Den David, der sich auf so eine verhängnisvolle Affäre mit Bathseba eingelassen hat. Er hatte von seiner Dachterrasse aus dieser verheirateten Frauen beim Baden zugesehen und fand das sehr schön, was er da zu sehen bekommen hat. Und dann konnte er nicht widerstehen und dann ist er dahin und hat Ehebruch mit ihr begangen. Wow. Er hat sich diese Frau einfach genommen, die verheiratet war. Und obwohl er selber auch schon mehrere Frauen hatte und sie wurde auch noch schwanger. Und um dann jetzt nicht aufzufliegen, sorgte David auch noch dafür, dass ihr Ehemann bei einem Kampfeinsatz ganz heimtückisch von seinen Kameraden im Stich gelassen wird und so dann in der vordersten Kampflinie getötet wurde. Was für eine schreckliche Schuld, die David, der König, damit gleichzeitig auch oberster Richter des Landes, der Mann nach dem Herzen Gottes, was für eine schreckliche Schuld, die er sich da aufgeladen hat. Da hat er einmal nicht aufgepasst, sich nicht so richtig im Griff gehabt oder wie wollen wir das nennen? Hat nicht auf Gottes Gebot gehört, hat nicht auf sein Gewissen gehört, sondern ist einfach seiner Lust gefolgt, hat seine Macht und seine Möglichkeiten ausgenutzt und ist dann eben in Sünde gefallen. Aber hey, er ist der König, wer will ihn zur Rechenschaft ziehen? Gott. Gott will es. Irgendwann schickt er den alten Weisen Nathan vorbei, der David zur Rede stellt. Peinlich für David, weil jetzt kommt alles ans Licht. Und er merkt, oh Mann, wie dumm war ich. Vor Gott war doch sowieso alles die ganze Zeit offenbar. Vor Gott kann man nichts verstecken. Und wenn man es dann doch versucht, dann ist das für einen selber eigentlich nur höchst belastend. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Und er beschreibt das auch, zum Beispiel in Psalm 32, da heißt es in Vers 3, Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, Doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Das hat's nicht gebracht. David hat gespürt, dass es so nicht bleiben konnte. Und dann schreibt er ein paar Verse weiter. Und darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Also David entschied sich, Buße zu tun. Hört sich nach einer schwierigen und schlimmen Sache an, oder? Buße. Wie soll er das denn büßen? Wie kann man so eine hohe Schuld überhaupt wieder abtragen und ganz tilgen? Geht doch gar nicht, oder? Muss Gott ihn nicht verwerfen und sich einen anderen Lieblingskönig nach seinem Herzen suchen? Wäre das nicht eigentlich die logische Folge? Ich würde sagen, eigentlich ja. Das Gute für uns ist, auch in dieser Situation jetzt, hat der David eben nicht aufgehört, Lieder zu dichten und seine Gebete aufzuschreiben. Und so ist uns in Psalm 51 überliefert, wie David für die Sache mit Bathseba Buße getan hat. Dieser Psalm ist einer von 7 sogenannten Bußpsalmen. Und an ihm können wir 3 Schritte der Buße lernen. Der erste Schritt ist, dass David sagt, reinige mich. Der zweite, erneuere mich. Und der dritte dann, gebrauche mich. Ich lese uns einfach mal den Psalm 51 nach der Luther-Übersetzung in Auszügen vor. Er ist überschrieben mit Gott sei mir Sünder gnädig. Es geht los mit einem Psalm Davids vorzusingen. Oder für den Chormeister oder für den Dirigenten, wie immer man das übersetzen mag. Auf jeden Fall finde ich es erstaunlich, dass er jetzt nicht mehr versucht, das irgendwie zu verstecken und zu verheimlichen, sondern er macht ein Lied darüber und sagt, singt das vor. Ja, also er steht jetzt dazu und lässt das raus. Ein Psalm Davids vorzusingen. Und dieser Psalm ist entstanden, Vers 2, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Also nachdem David mit ihr Sex gehabt hatte. Und dann beginnt er dieses Gebet und sagt, Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Ja, die steht mir immer vor Augen, die geht mir immer im Kopf rum, heißt das. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Vers 10, nächster Abschnitt. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Jetzt, Achtung, interessant. Schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Und der dritte Abschnitt, ab Vers 15. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein geängstiges, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Mal bis hierhin. Also ich finde es total erstaunlich, dass der David ein Lied darüber gemacht hat, das öffentlich gesungen werden soll. Vorbei mit der Heimlichtuerei. Seine Buße soll jetzt eigentlich so ein Anschauungsbeispiel für alle Menschen sein. Und wir schauen uns das mal an, wie das hier abläuft und was David sagt. Erster Schritt, reinige mich. Als erstes ruft David seinen gnädigen Gott an und bittet um Barmherzigkeit. Für uns ist das irgendwie heutzutage so selbstverständlich, ne? Aber es ist doch eigentlich der Hammer, dass er davon ausgeht, dass Gott ihm immer noch gnädig sein will. Denn gegen wie viele Gebote hat er hintereinander verstoßen? Er hat begehrt, er hat Ehe gebrochen, er hat Mord begangen, er hat gelogen. Und dass er Gott damit nicht die Ehre gegeben hat, ist ja auch klar. Also er hat einen riesen Sündenberg aufgehäuft. Und trotzdem geht er hin und sagt, mein gnädiger Gott, mein barmherziger Gott. Ich weiß nicht, wie Gott das hinkriegt, dass er barmherzig ist immer wieder. Das ist aber irgendwie die Hauptwesensart von Gott, Liebe und Barmherzigkeit zu sein und zu üben. Treu zu sein, auch wenn wir untreu waren. Ich weiß nicht, wie er das hinkriegt. Aber er ist halt Gott und kein Mensch. Wir wären schon längst irgendwann einfach bitter vor Gram, vor Enttäuschung oder vor Zorn. Und Gott schafft es immer wieder, uns seine Liebe und seine Barmherzigkeit vor Augen zu stellen. Und deshalb traut er sich auch hinzugehen und hier eigentlich in meinen Augen ganz unverschämt einen Satz rauszuhauen. Der ist doch der Hammer, oder? Er sagt einfach ganz forsch, tilge meine Sünde. Wer Gott macht das einfach. Das ist sein Anliegen. Und er kennt ja seine Sünde gut. Er hat gesagt, die ist ständig, geht die mir im Kopf rum. Die belastet mich, die bedrückt mich. Er weiß, dass er viele Dinge getan hat, die Gott nicht gefallen. Da hat eins zum anderen geführt. Das war so eine Kette, die da in Bewegung gekommen ist. Missetaten nennt er das. Man kann auch Verfehlungen sagen oder Übertretungen. Ist auch eine gute Übersetzung. Er hat das Ziel verfehlt, das Gott eigentlich mit ihm hatte. Und was auch sein eigener Anspruch war. Ein treuer, hingegebener Diener Gottes zu sein. Gottes Willen zu folgen, die Gebote zu halten. Nein, er hat sie übertreten. Er wollte eigentlich nicht seinen selbstsüchtigen Wünschen Raum geben, aber er ist dann doch irgendwie sich selbst auf den Leim gegangen. Also bei David ist es nicht so, dass er seinen eigenen Anspruch erfüllen kann. Und ich glaube auch, wir können das von uns sagen, wir können das von lebendigen Christen sagen, bei ihnen ist es auch nicht so, dass sie pausenlos nur von Sieg zu Sieg eilen und alles überwinden, was ihnen in die Quere kommt, oder? Das Leben ist auch bei uns, ist voller Schwankungen, ist voller Zerrissenheit, voller Zerbruch und eben auch voller Schmerzen, die wir auslösen bei anderen und bei uns und eben auch bei Gott. Ich meine, bei David würde sofort jeder sagen, boah, das sieht man, der hat ja einen riesen Berg schmutziger Wäsche angehäuft. Ne? Das ging ja hier bam, bam, bam. So schlimm sind wir ja nicht. Aber ich weiß nicht, wenn man mal all die kleinen Dinge zusammenzählt, die wir uns so erlauben, die wir uns so leisten, die uns unterlaufen und passieren oder die wir manchmal auch, wie David, eigentlich ganz willentlich tun, wenn wir mal ehrlich sind. Ich glaube, das gibt auch so ein paar Wäschekörbe voll. Wenn man mal alles hervorholt, was wir so hinter die Tür werfen oder unter das Bett werfen oder unter den Teppich kehren wollen. Aber der David weiß, er selbst kann überhaupt nichts tun, um wieder eine weiße Weste zu bekommen. Keine Chance. Er findet hier zurück zu Gott, indem er sich an ihn wendet und seine Sünde einfach bekennt. Und das ist es, was Buße heißt. Umkehr von den falschen Wegen und mich Gott zuwenden und meine Sünde einfach ehrlich bekennen. Ich brauche mir keine Hoffnung zu machen, dass ich meine Schuld irgendwie selber abarbeiten kann, dass ich die selber abtragen kann, dass ich die irgendwie wieder gut machen könnte. Ja, da in der einen Waagschale meine Sünde, geht alles nach unten und dann all die guten Taten rein und es geht wieder hoch und irgendwann habe ich alles abgetragen. Nee, vergiss es. Ich werde ganz klein, ganz reumütig und bekenne Gott, dass ich nicht einfach nur an meinem Nächsten schuldig geworden bin, sondern eben auch an ihm, besonders eben auch an ihm. Jesus hat das deutlich gemacht, als er diese Beispielgeschichte erzählt hat von dem verlorenen Sohn. Und der verlorene Sohn hatte sich vorgenommen, wieder nach Hause zu gehen zu seinem Vater und er hatte sich die Worte zurechtgelegt und Es steht in Lukas 15, Vers 21, dass Jesus den Sohn sagen lässt: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin überhaupt nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Also er hat nicht nur gegen seinen eigenen irdischen Vater gesündigt, sondern eben auch gegen den Himmel, gegen Gott. Jede Sünde, jedes Vergehen auf der Welt ist automatisch ein Angriff auf Gottes Autorität, auf seine Ordnungen, die er gegeben hat, zu unserem Schutz, zu unserem Wohlergehen. Und Jesus zeigt eben mit dieser Geschichte von dem barmherzigen Sohn auf, in welcher Haltung und in welcher Einstellung wir vor Gott treten sollen. Ja, ich weiß nicht, ob das jedem so passt, so ganz klein und demütig vor Gott erscheinen zu sollen. Aber wisst ihr was? Das Erfreuliche daran ist doch, dass wir überhaupt erscheinen dürfen, dass wir kommen dürfen. So wie wir sind, mit dem, was wir auf dem Kerbholz haben. Ohne irgendeine Vorleistung, ohne irgendwelche Versprechungen zu machen, die wir sowieso wieder nicht halten können. Ja, der Hebräerbriefschreiber sagt, Hebräer 9, Vers 14, Jesus ist das vollkommene Opfer, das unsere Schuld tilgt. So steht es da. Jesus tilgt unsere Schuld. Tutto completi, auf Heller und Pfennig, alles bezahlt. Ist doch der Hammer, oder? Und es hat eine Weile gedauert, bis David mit seiner Schuld zu Gott ging. Und er hatte den Anstoß von außen, von seinem väterlichen Freund Nathan, gebraucht. Und ich weiß nicht, wie lange es bei euch gedauert hat, bis ihr euch bekehrt habt, bis ihr irgendwann mal umgekehrt seid zu Gott. Aber selbst als Menschen, die mit Gott leben, und David war ja auch einer, der mit Gott gelebt hat, kommen wir in Situationen, wo wir aufs falsche Gleis abbiegen, wo wir in eine Sackgasse geraten und wo wir wieder umkehren müssen zu Gott. Und manchmal sind wir so entsetzlich lange in die falsche Richtung unterwegs, weil wir gerade so Vollgas haben und eigentlich einfach nicht bremsen wollen oder nicht können und irgendwie es einfach rauszögern, uns nicht damit beschäftigen wollen. Aber David hat hier gemerkt, er will nicht länger seine Beziehung zu Gott belasten. Das ist nämlich, was passiert, wenn Sünde in unser Leben kommt und sich da breit macht. Er war sich seiner Schuld und seines Versagens ja bewusst. Aber niemand hat was davon, wenn man dann da stehen bleibt. Ja, ich bin eine Versagerin, schaut mich an, ich versage. Ja, ich bin ein Versager. Niemand hat was davon, an dieser Stelle stehen zu bleiben. Und auch Gott nicht. Und deshalb ist der erste Schritt zu sagen, reinige mich. Und Gott geht hin und reinigt uns mit seinen Mitteln, dem er eben Jesus für uns gegeben hat. Das können wir für uns annehmen. Können wirklich so wie David einfach hingehen, auftreten und sagen, Herr, in deiner Barmherzigkeit tilge du meine Schuld. Mach du mich wieder rein. Und für David war auch klar, dass er dann was ändern möchte in seinem Leben. Ja, die Freude, die war gewichen. Gewissensbisse haben ihn geplagt. Die Beziehung zu Gott war gestört. So seine ganze Person war in Mitleidenschaft gezogen. Dass er sagt, oh, meine Gebeine, die sind krank. Ich stöhne vor Krankheit. Bis in sein Herz hinein war er zerbrochen. Und besonders hier bei seinem Herzen setzt der Wunsch an, Erneuerung zu spüren und ein neues Leben zu führen. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert. Der zweite Schritt zu sagen, erneuere mich. Ich will uns die Verse nochmal vorlesen, weil die sind auf diese Art und Weise ziemlich einzigartig im Alten Testament, wo er sagt, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen, festen Geist. Verwirf mich nicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, sondern erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Also hier geht es in diesen drei Versen um sein Herz und um die Geisteshaltung. David wollte ja ein Mann nach dem Herzen Gottes sein und er wollte es auch bleiben eigentlich. Und dazu muss aber Gott in seinem Herzen einen festen Platz haben und eigentlich mehr noch, er muss da drin wohnen und muss das Herz ausfüllen. Gottes Wesenart sollte ihn wieder ganz bestimmen. Und dann würde auch die Freude wiederkommen. So heißt es ja in Vers 10, lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Damit meint er nicht, ja, lass mich Leute hören, die sich Witze erzählen und da lachen und dann wird mich das schon anstecken und ich werde da mitlachen. Es geht darum, jubeln. Ja, lass mich Freude hören, damit ist gemeint, lass mich wieder jubeln, dass ich dich preise, dass ich dich anbete, dass ich jubel vor deinem Angesicht, dass ich vor deinen Thron komme und glücklich bin und das ausstrahle. Aber jetzt im Moment bin ich überhaupt nicht fröhlich. Meine Gebeine sind zerschlagen. Ich komme überhaupt nicht von der Stelle. Ich kann überhaupt nicht gehen. Ich brauche deinen Heiligen Geist, der mich packt, der mich aufrichtet und der mich trägt und führt. Gottes Wesensart soll ihn wieder ganz bestimmen. Und dann würde die Freude auch wiederkommen. Dann würde der Jubel wiederkommen. Dann würde die Anbetung wiederkommen. Und ich glaube, diese Verse hier, 12 bis 14, das sind eigentlich die zentralen Anliegen von David. Dass das gereinigte Herz wieder mit dem Heiligen Geist versiegelt wird. Gott möchte ihm nicht nur vergeben, sondern eben auch helfen, dann jetzt nicht da stehen zu bleiben, sondern wieder anzufangen, im Einklang mit ihm zu leben. Und dazu braucht er einen festen, einen willigen Geist, einen gehorsamen Geist letzten Endes. Ein Geist, der sich an den Geboten Gottes orientiert und ja, willig ist, die umzusetzen. Also so eine gehorsame Grundeinstellung, so eine Bereitschaft, sich führen zu lassen. Ich weiß natürlich nicht, wie euer Gebet bezüglich des Heiligen Geistes aussieht. Es gab mal eine Zeit früher, da hat man den Leuten gesagt, sie sollen es tunlichst vermeiden, den Heiligen Geist irgendwie direkt anzusprechen, da irgendwie direkt zu ihm zu beten oder irgendwas von ihm zu erwarten oder sein Reden hören zu wollen. Aber der Heilige Geist ist natürlich eine Entfaltung der Person Gottes. Auf diese Art und Weise lebt er in uns. Auf diese Art und Weise möchte er zu uns reden. Er möchte uns aber auch trösten, möchte unser Gewissen beruhigen, möchte uns Beistand geben, möchte uns in die Wahrheit führen, in seine Wahrheit. Und deshalb dürfen wir auch mit dem Heiligen Geist reden, dürfen mit ihm im Zwiegespräch sein. Und vielleicht gibt es Leute, die sagen, ja, der Heilige Geist sagt mir immer alles, was ich tun und machen soll. Ich frage einfach, ihr kriegt immer sofort Antwort. Da kann man ein bisschen neidisch werden, ne? Aber bei den allermeisten Leuten ist es nicht so. Aber ich erlebe, dass, was kann man über den Heiligen Geist sagen? Dass er unsere Grundhaltung prägt, dass er eben unser Gewissen sensibilisiert. Und dass er uns hilft, doch tatsächlich die Wege und die Werke zu erkennen, die Gott uns vorlegt, die Gott für uns bereitet hat. Und vielleicht sagt er nicht in jedem Moment, kauf den Apfel und lass die Birne liegen. Ist vielleicht Gott in dem Moment auch egal, ob du ein Apfel oder eine Birne isst. Kannst du beides machen. Herzlichen Glückwunsch, Gottes Segen dafür. Aber es gibt auch Dinge, da sagt Gott vielleicht, kauf zwei Äpfel und schenk einen den, der keinen Apfel hat. Und dann wirst du das merken, wenn der Heilige Geist in dir Raum hat, wenn du offen bist für ihn, wenn er dich regiert, dann bist du, glaube ich, für solche Fingerzeige Gottes empfänglich. Deshalb überleg einfach mal, welche Erfahrung machst du mit dem Heiligen Geist und willst du dich vielleicht nochmal ganz neu auch ihm zuwenden und Gott auch bitten, ja, dass er dich ausfüllt, dass er ganz viel Raum einnimmt in dir und eben dein Herz verändert. Und ich glaube, das ist ein andauernder Prozess, ja. So Kammer für Kammer öffnen wir unser Herz für den Heiligen Geist und er zieht da ein und bringt frischen Wind rein und räumt auf. Und wenn er an dem einen Ende angekommen ist, ist am anderen Ende ist das Kind schon wieder in den Brunnen gefallen vielleicht. Dann müssen wir nicht resignieren und sagen, ich krieg's halt nicht hin, ich bin unfähig, ich bin halt ein Versager für immer und ewig, sondern dann geht's wieder vorne los, wie David das hier gemacht hat. Wie sieht dein Gebet aus bezüglich Heiliger Geist? Und der dritte Schritt, dass David dann spürt, wenn ich wieder rein geworden bin vor Gott, wenn ich die Vergebung habe, wenn ich Versöhnung habe, wenn ich wieder mit Gott in Beziehung bin und wenn er in Form vom Heiligen Geist mich ausfüllt und in mir wirkt, dann hab ich einen Drang. Und dieser Drang lautet, gebrauche mich. Und Ich fand es im ersten Moment ziemlich überraschend, als ich das so durchgelesen habe in dem Psalm, dass Vers 15 kommt meiner Ansicht nach ganz keck daher. Da sagt, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Da denke ich mir, lieber Freund, kehr doch erstmal vor deiner eigenen Haustür. Ich will die Übertreter lehren. Wer bist du denn? Du hast doch gerade erst bewiesen, was für ein unfähiges Würmchen du in Wirklichkeit bist. Aber nein. Dass sich die Sünder zu dir bekehren, das ist genau das, was er gemacht hat. Er war ein Sünder und er hat sich wieder bekehrt. Und er hat gesagt, Mann, das war so eine existenzielle, wichtige Erfahrung für mich, dass selbst in der allerdicksten Schuld, in der ich jemals drinne war, ich doch wieder zu Gott kommen konnte. Ich nichts tun musste, außer seine Vergebung anzunehmen, mich ihm neu auszuliefern. Das will ich auch die anderen Übertreter lehren. Das will ich auch den anderen Menschen sagen, die vielleicht mit irgendwelchen komplizierten Riten, Religionen oder Ideologien sich irgendwie ihre Welt schönreden oder versuchen, irgendwas zu erreichen, um irgendeine Gottheit milde zu stimmen oder das Universum anzuzapfen oder was auch immer, irgendwelche Energien in sich zu aktivieren. Und er sagt, Leute, ich kann euch das jetzt sagen, wie es geht. Ich habe es gerade durch. Ich will die Übertreter deine Wege lehren. Er rette mich von Blutschuld, sagt er. Das ist ein bisschen schwierig zu deuten, weil Blutschuld, das ist die Schuld, die man auf sich geladen hat, wenn man jemanden umgebracht hat. Ja, dann ist dessen Blut über ihn gekommen. Wenn er jetzt sagt, er rette mich von Blutschuld, dann kann das sein, dass er jetzt Gott bittet, diese Schuld von ihm wegzunehmen, also ihm auch das zu vergeben, ja, dass er quasi den Uriah, den Mann der Bathseba, auf dem Gewissen hat. Es kann auch sein, dass er damit sagt, bewahre mich vor Blutschuld, also dass ich nicht nochmal sowas tue. Kann aber auch heißen, dass er damit sagt, bewahre mich davor, dass jetzt die Verwandten kommen und mich im Gegenzug umbringen. Weil wenn jemand Blutschuld auf sich geladen hat, dann kann das eigentlich sein, dass dann Zug um Zug wieder die Verwandtschaft von dem Geschädigten kommen, halt von dem Getöteten kommen und einen dann umbringen. Es ist, finde ich, nicht ganz klar zu entscheiden, was es jetzt hier wirklich bedeuten soll, aber ich entscheide mich dafür, dass er sagt, bewahre mich vor Blutschuld, bewahre mich davor, dass ich solche Dinge wieder tue. Errette mich von diesem Scheiß. Denn er sagt, Gott, der du mein Gott und Heiland bist. Und Heiland, ja, das ist ja ein anderes Wort für Retter. Du bist mein Retter. Du nimmst mir das weg und kannst mich davor bewahren, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Also, er will die Sünder lehren. Er will in Zukunft reinleben. Er will wieder Gott rühmen, ehren. Er will wieder Loblieder schreiben. Und deshalb sagt er, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Er fühlt sich auf einmal wieder bereit. Er ist nicht mehr in sich versunken und frustriert und verängstigt, sondern irgendwie hat er wieder Bezug zu Gott. Und dann sagt er etwas, Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, dass er das sagt im ersten Moment, weil Gott hat ja dieses umfangreiche, komplizierte Opfersystem eingeführt und die Menschen sollten ja Opfer bringen. Und jetzt geht er hier hin und sagt, ja, aber meine Opfer willst du gar nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass David merkt, ja, 10 Stiere zu opfern, das ist gar nichts für mich. Das mache ich ganz locker. Da muss ich noch nicht mal mit dem Herzen oder mit dem Kopf oder mit dem Geldbeutel groß beteiligt sein. Das mache ich mit links. Aber das ist gar nicht das, was Gott will, dass ich irgendwas locker nebenbei mit links mache für ihn. Sondern er sagt dann etwas, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist und ein geängstigtes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Nicht verachten. Wenn man ein Opfertier darbringen wollte, dann musste es ein Tier ohne Fehl und Tadel sein. Durfte kein krankes Tier sein, kein verletztes Tier, es mussten die besten Tiere sein. Aber wenn es darum geht, was wir bringen können, dann ist das ein geängstigter Geist und ein zerschlagenes Herz. Und das nimmt Gott an. Das bedeutet nicht, dass wir vor Gott erstarren müssen wie so eine Salzsäule und nichts mehr tun können oder so, sondern das bedeutet, dass wir mit ihm leben, dass wir mit ihm unterwegs sein wollen, dass er Inhalt und Ziel von unserem ganzen Leben ist. Das bedeutet es, unser Herz, unser sehnsüchtiges, unser selbstsüchtiges eigenes Herz zu zerschlagen und von ihm ein neues Herz aufbauen zu lassen. Was ich ein bisschen bedauere manchmal ist, dass wir in unseren Gottesdiensten keine feste Liturgie haben. Wenn ihr so denkt, evangelische Kirche oder auch katholische Kirche, die haben ihre Agenda, die haben ihre Liturgie und die wissen genau, welche Elemente im Gottesdienst drankommen sollen, welche wichtig sind und weichen eigentlich selten davon ab. Ich finde es eigentlich gut, dass wir frei sind in der Gestaltung unseres Gottesdienstes. Aber was mir auffällt, ist, dass gerade dieser Bereich Buße, Sündenbekenntnis ganz oft im Gottesdienst überhaupt nicht vorkommt. Dass wir einfach anfangen mit unserem Gottesdienst und dass irgendwie gar nicht die Zeit da ist, sich ein reines Herz zu wünschen, sein Gewissen reinigen zu lassen, so vor Gott zu treten, dass man wirklich merkt, ich lasse mich füllen mit seinem Geist. Manchmal tun das die Lieder, aber vielleicht könnten wir wirklich manchmal mehr uns die Zeit nehmen, wirklich für Buße, auch hier als Geschwister gemeinsam im Gottesdienst. Und wer gemerkt hat, dass er sich mit dem Thema Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis ein bisschen beschäftigen sollte, der kann sich ja mal eine Woche lang mit den 7 Bußpsalmen beschäftigen, weil es sind zufällig genau 7 Tage hat die Woche, guck dir jeden Tag einen Bußpsalm an. Wenn du nicht weißt, welche das sind, ich hätte es auch nicht auswendig gewusst, dann googelst du die einfach und dann kannst du jeden Tag einen lesen. Sind unterschiedlich lang. Aber das Interessante ist, dass wir vielleicht merken, wenn wir diese Worte da sehen und lesen, dass wir denken, ja, so geht es mir auch. Dass wir manchmal denken, ja, toll auf den Punkt gebracht, gut formuliert. Und wisst ihr was? Dann können wir uns diese Worte ruhig einfach aneignen und können die nachbeten. Also, 3 Schritte umfasst die Buße, wie wir es heute gesehen haben. Und diese Schritte, die sind ganz elementar auch für das Leben als Christen. Erstens, geben wir unsere Sünde zu, wir bereuen sie, bekennen sie und bitten Gott um Reinigung von unserer Schuld. Mehr können wir als ersten Schritt gar nicht tun. Müssen wir auch nicht tun. Einfach das annehmen, was Jesus uns zuspricht. Zweitens erfahren wir den göttlichen Zuspruch der Vergebung. Wir nehmen die Absolution vertrauensvoll an und lassen uns von Gott mit seinem Geist einfach wieder ganz bewusst füllen. Ja? Laden das Gegenprogramm, den Gegenentwurf zu dem, was wir vorher gelebt haben, um eine stabile Beziehung zu Gott aufzubauen. Und drittens schöpfen wir dann daraus die Kraft, besser gegen die Sünde gewappnet zu sein und Jesus als Herrn und Retter fröhlich zu bezeugen. Alles in allem also eigentlich eine schöne, fröhliche Sache, die Buße. Hätte man vielleicht gar nicht gedacht. Sie bedeutet einfach Umkehr zu Gott und Vergebung empfangen. Und das ist was Frohmachendes, was Freimachendes, etwas, was einen neu jubeln lässt. Also, wenn wir dann mit Gott im Reinen sind, dann sind wir alle Männer und Frauen nach seinem Herzen. Und das wünsche ich uns.